So, ganz herzlichen Dank zuallererst einmal für das Bühnenbild und die Dekoration. Gefällt mir sehr, ich hoffe euch auch. Ich bin der Weg 2022. Schön. Und die Leinwand ist auch bald oben, dann kann ich dann anfangen. Ich freue mich heute Morgen. Seht ihr, so. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir machen immer wieder Dinge so aus Gewohnheit und es fällt uns extrem schwer, aus diesen Gewohnheiten auszubrechen. Und vielleicht habt ihr euch das auch für das neue Jahr vorgenommen, aus einem Ritual, aus etwas, das ihr immer wieder gemacht habt, auszubrechen. Und schon am ersten Abend passiert es, als ihr sagt, guten Morgen miteinander. Und damit ist eigentlich, nein, es ist nicht hinfällig. Es beginnt erst. Ich darf korrigieren. Vor wenigen Stunden haben wir die Schwelle zu einem neuen Jahr überschritten. Und die wenigsten von uns, ich würde sagen wahrscheinlich niemand von uns, weiß, was dieses Jahr alles bringen wird. Eigentlich wäre es zum Fürchten. Eigentlich wäre es zum Traurigsein. Wenn wir alles wüssten, was kommt, und trotzdem glaube ich, Gott hat es in seiner Hand, und weil Gott es in seiner Hand hat, haben auch wir es mindestens ein Stück weit in unserer Hand. Ich werde heute zwei Herausforderungen an euch stellen. Die eine ist in der Predigt, die werdet ihr gleich mitbekommen. Und die andere ist natürlich die Ankündigung dann ganz am Schluss, auf die ich mich auch sehr freue. Ich habe zuerst eine Frage an dich. Können wir oder kannst du etwas ändern, was dieses Jahr bringen wird? Wie sollten wir denn? Ich aber glaube, dass wir die Chance haben, für uns etwas zu ändern. Und darüber möchte ich heute zu euch reden. Die Faktoren, die von außen kommen, auf die haben wir sehr wenig Einfluss. Aber es gibt Faktoren, die sind von innen und auf die haben wir enormen Einfluss. Wenn wir es denn wüssten und wenn wir denn bereit wären, da auch vorwärts zu gehen und Schritte zu machen. Du hast nämlich Einfluss auf die Richtung, in welche du schaust. Du kannst auf die schlimmen Dinge dieser Welt schauen und sagen, ach, ist alles, die Jungen sagen heute Scheiße, geht alles den Bach runter. Oder du kannst aufblicken zu Gott und sagen, er hat es verheißen. Es kommt gut, egal wie es kommt. Also du hast einen Einfluss auf das zu schauen. Du bestimmst, ob du nur die Schwierigkeiten siehst oder ob diese Schwierigkeiten vielleicht auch besondere Herausforderungen sind für dich und möglicherweise sogar eine Chance, um deinem Leben einen ganz neuen Sinn, eine ganz neue Richtung zu geben. Das liegt nicht an den Umständen, sondern an dir. Auf jeden Fall hast du die Möglichkeit, im Glauben in diesem Jahr, das jetzt begonnen hat, zu wachsen. Deine Persönlichkeit wachsen zu lassen, damit etwas geschieht. Und da ganz ein kleines Geheimnis, die Motorradfahrer von euch, ich weiß nicht, wer alles Motorrad fährt, aber ich bin früher oft Motorrad gefahren. Die Motorradfahrer, die haben eine Regel und die trifft immer zu. Das, was du anschaust, dorthin wirst du fahren. Und wenn jemand plötzlich auf der Straße einen Pfosten sieht oder ein anderes Auto und er das anschaut, dann wird er garantiert sicheres treffen. Das ist eine Regel, die für die Motorradfahrer gilt. Und ich denke, dass diese Regel auch für uns gilt. Das, was wir anschauen, gewinnt Macht über unser Denken. Und dorthin werden wir gelangen. Wenn wir also Hoffnungslosigkeit anschauen, dann werden wir in der Hoffnungslosigkeit enden. Und das ist der Grund, warum dass ich so viel und so gerne irgendwelche Dinge mache, die verrückt sind. Weil ich darin eben nicht die Hoffnungslosigkeit sehe, sondern die Chance, Dinge zu tun, die man normalerweise nicht tun würde. Einfach aufs Risiko hin, weil Gott mit uns ist. Und darum möchte ich euch ganz stark Mut machen. Schaut die guten Dinge an. Und die kommen nicht im Fernsehen, das habt ihr gemerkt in den letzten 2 Jahren, oder? Schaut die guten Dinge an. Die stehen zum Teil in der Bibel, die könnt ihr in der Kirchengeschichte nachlesen, die könnt ihr sonst irgendwo nachlesen. Schaut die guten Dinge an, denn dort, wo du deinen Blick hinrichtest, das wird dein Ziel sein. Und da kannst du gar nichts dazu tun oder dagegen, das ist einfach so wie beim Motorradfahren. Du hast es also in der Hand. Weiß von euch jemand, wie Segelboote funktionieren? Segelboote. Die haben ein Segel, die meisten wenigstens, sonst wären sie keine Segelboote, oder? Aber es gibt 3 Varianten. Das eine ist, die lassen die Segel unten und denken, ah, es bringt eh nichts. Bleiben wir, wo wir sind, im Hafen, binden wir das Schiff noch fest, damit es nicht verrückt, dann geht es wenigstens nicht in die falsche Richtung. Es gibt Christen, die sind wie solche Segelboote, die haben ein Segel, die lassen das unten binden, sich fest in einem Hafen und hoffen, dass irgendwann mal der Himmel kommt. Dann gibt es Segelboote oder Segler, müsste man eigentlich sagen, die setzen ihr Segel quer zum Schiff. Das heißt, die fahren in der Regel mit dem Wind. Der Wind kommt also von hinten, das Segel ist quer zum Boot und es bewegt sich Maximum in der Geschwindigkeit des Windes in die Richtung, in der Wind sie bläst. Nachteil ist, was ist der Nachteil? Ich kann mein Ziel nicht bestimmen, ich kann nicht schneller segeln, als der Wind ist. Und wenn der Wind sehr flau ist, dann ist das sehr wenig am Tag. Und dann gibt es noch eine dritte Variante und die gefällt mir am besten, weil die habe ich auf dem Halbwielersee immer wieder ausprobiert und sie funktioniert. Das ist nämlich, wenn man gelernt hat, aufzukreuzen. Mit Aufkreuzen kann man gegen den Wind, nicht gegen den Wind, sondern mit Aufkreuzen hin und her in einer Geschwindigkeit das Boot bewegen, die wesentlich schneller ist als der Wind. Und man kann sogar gegen den Wind die Richtung bestimmen. Man muss nur aufkreuzen. Und diese dritte Variante ermöglicht dem geübten Segler, eben gegen die Windrichtung anzukommen. Wenn man etwas im 45-Grad-Winkel hin und her fährt, dann kommt man sogar gegen den Wind vor. Wir verlieren zwar bei dieser Art zu segeln immer wieder das Auge für, oder das Ziel für kurze Zeit aus den Augen, weil es ist verdeckt vom Segel. Wir sehen es nur ganz kurz, wenn wir am Wenden sind. Dann kannst du seinen Blick erhaschen, da ist das Ziel. Und dann geht es wieder weiter und du bist wieder abgedeckt und dann wieder. Aber du wirst das Ziel erreichen, wenn du geübt bist und wenn du weißt, wie man ein Segel bedient. Und meine Frage an dich ist heute, wie hast du deine Segel gesetzt? Gehörst du zu denen, die bei der Nummer 1 sind, im Hafen sicher vertaut? Gehörst du zu denen, die einfach mit dem Wind so ein wenig sich hin und her treiben lassen? Oder gehörst du zu denjenigen, die sich Gedanken machen und sagen, gegen den Wind, gegen den Strom muss ich ankommen? Dann gibt es nur eine Lösung. Du musst Weißt du was? Du musst arbeiten. Und das ist der Unterschied. Der, der vertraut ist, muss nicht arbeiten. Der, der mit dem Wind geht, der zieht einmal das Segel hoch, das war's. Und derjenige, der aufkreuzt, der ist ständig am Arbeiten. Weil er muss immer wieder einen neuen Kurs machen. Bereit zum Wenden, wenden, zack, neue Richtung. So geht das. Und eigentlich bist du frei in deinem Leben zu entscheiden, was du möchtest. Wohin dein Leben dich führt. Aber viele Menschen, gerade auch Christen, lassen sich einfach durch den Alltag hindurchtreiben. Und sie sind dann erstaunt, dass ihr Leben so elend langweilig ist, so unspannend, so unspektakulär, so mit vielen Problemen behaftet und trostlos. Es hat etwas mit einer Festplatte zu tun, die in deinem Hirn drin ist. Unser Gedächtnis ist wie so eine Festplatte, oder? Da steht das Programm drauf. Das sagt dir jeden Tag, wer du bist und was du zu tun hast, was die Leute von dir erwarten und wie du so am besten durch den Tag hindurchkommst. Es sagt dir aber auch, was du nicht kannst. Und es will dir beibringen, dieses Programm, was für dich zu gefährlich ist. Auf dieser Festplatte steht auch, dass du dich nicht so verhalten sollst, dass andere dich komisch finden. Das wäre ja unangenehm, oder? Und auf dieser Festplatte steht bei dir vielleicht auch, du sollst demütig sein und dich nicht so wichtig nehmen, weil du bist ja nur halt du. Und ich möchte eine Frage an dich stellen, wieder eine ganz persönliche Frage. Wie viele Dinge in deinem Leben hast du nicht getan, weil du dir Gedanken darüber gemacht hast, was die anderen über dich denken, wenn du das tun würdest? Seela, denk darüber nach. Wie viele Dinge haben wir nicht getan aus Menschenfurcht? Aus Angst. Psychologen haben herausgefunden, dass unsere Festplatte, unser Operating System, das auf der Festplatte ist, für die, die technisch ein wenig eine Idee haben, dass in den ersten 7 Lebensjahren dieses Operating System aufgezeichnet wird. Da lernen wir, wie man sich verhält, dass man keine Schläge bekommt, dass man sich die Finger nicht verbrennt, dass die Mutti nett ist zu einem, wie laut man redet oder eben nicht, wie man mit dem Spielzeug umgeht und. Das ist das Operating System, das du in den ersten 7 Jahren bekommen hast. Und dieses Programm läuft Tag für Tag ab. Du hast dich daran gewöhnt. Du weißt, am Morgen 7 Uhr oder was auch immer, geht der Wecker los. Und du weißt genau, aufstehen, Badezimmer besuchen, Küche besuchen, anziehen, sich auf den Weg zur Arbeit machen. Das läuft jeden Tag automatisch ab, da musst du nicht mehr drüber nachdenken. Es gibt nur eine Möglichkeit, dieses Programm zu stoppen. Ein Crash. Ein Crash führt dazu, dass dieses Programm plötzlich nicht mehr funktioniert. Dass es stoppt. Meistens funktioniert dann der ganze Computer nicht mehr. Und wenn der ganze Computer nicht mehr funktioniert, dann müsste man sich überlegen, wie kriegen wir ein neues, ein besseres Operating System hinein. Aber zuerst noch einige Gedanken zum Thema Crash. Was könnten solche Crashes sein? Ich denke, dass viele von euch solche Crashes erlebt haben mit einem traumatischen Ereignis. Irgendetwas, das in deinem Leben eine so radikale Änderung gegeben hat, dass du angefangen hast, dieses Hamsterraddenken zu überwinden. Könnte es sein, dass vielleicht jemand, den du ganz gut kennst, plötzlich stirbt? Das wäre sein Crash. Oder dass jemand, dem du sehr Vertrauen oder sehr viel Vertrauen geschenkt hast, dich plötzlich im Stich lässt, dich vielleicht sogar betrügt. Oder dass du einen Unfall hast, mit dem du nie gerechnet hast. Du hast alles geplant für die nächsten 60 Jahre und da passiert ein Unfall. Und all deine Pläne platzen wie ein Luftballon. Du reagierst vielleicht auf eine ganz falsche Weise auf den Weg, den du eingeschlagen hast. Das sind Dinge, die unser Programm verändern können. Und sonst sind wir Menschen so programmiert, dass wir das nicht gern haben, wenn sich unser Alltag verändert. Zu Beginn dieses Jahres möchte ich euch 4 Fragen stellen, die beitragen können, euer Leben zum Guten hin zu verändern. Die erste Frage ist ganz einfach. Möchtest du, dass 2020 genauso verläuft wie 2021? Entschuldigung, 2022 wie 2021. Wenn du das willst, dann musst du die kommenden 3 Fragen nicht mehr anhören. Die sind dann absolut überflüssig. Die bringen gar nichts. Wenn du aber sagst, nein, 2022 ist für mich die Chance, mein Leben in die Hand Gottes zu legen, zum einen, und in meine Hand zu nehmen, indem ich aktiv mitarbeite, dann denke ich, könnte es sich lohnen, die folgenden Fragen noch mit anzuhören. Die zweite Frage. Wem vertraust du mehr? Dem, was Gottes Wort sagt, was Gott in seinem Wort sagt, oder deinem Wissen und deinen persönlichen Erfahrungen? Wem vertraust du mehr? Und da müsste man vielleicht noch eine Zusatzfrage machen. Warum? Darfst du für dich selber beantworten. Meine dritte Frage. Warum bist du da, wo du bist? Und nicht da, wo du sein möchtest. Warum bist du da, wo du bist und nicht da, wo du sein möchtest? Ich habe mir da einige schlaue Entschuldigungen oder Sprüche herausgefunden zu diesem Thema. Bequeme Menschen suchen immer Entschuldigungen. Pioniere suchen Lösungen. Oder ein anderer Spruch, den ich gefunden habe. Menschen brauchen Lösungen, keine Entschuldigungen. Und wenn ihr mal darüber nachdenkt, und ihr könnt die Predigt ja nachhören, denkt ein wenig darüber nach, wie das ist. Entschuldigungen bringen uns nicht weiter, ist zwar höflich und ist lieb und nett, aber es bringt nichts. Nur mit Entschuldigungen wird sich dein Leben nie ändern. Du kannst 1000 Gründe haben, warum du da bist, wo du bist. Das sind alles Entschuldigungen, die dich da lassen, wo du bist. Und nur wenn du dich aufmachst, kann auch Veränderung geschehen. Und nun zur vierten Frage. Was hindert dich daran, ab heute Abend, 18 Uhr, hast noch 15 Minuten Zeit, etwas zu verändern. Und hier verweise ich wieder auf deine Antwort von Frage 3. Suchst du wirklich einen neuen Weg? Oder genügt es dir, deine Ausreden so gut zu formulieren, dass du sie selber glaubst? Genügt es dir, deine Ausreden so gut zu formulieren, dass du sie selber glaubst. Wenn du dir aber vorgenommen hast, dass sich in deinem Leben etwas ändern soll, gerade in diesem 2022, dann möchte ich hier von der Bibel her einige wichtige Punkte mitgeben. Ich denke, es sind wie so Schlüssel, Keys. Wenn du die mitnimmst, dann muss es einfach gelingen. Das heißt nicht, dass du das Ziel erreichst, einen schwarzen Mercedes SE500 zu fahren. Nicht das. Aber es heißt, dass sich in deinem Leben etwas ändert, das sich lohnt. Und dass, wenn du auf das Jahr 2022 zurückblickst, dass du siehst, wow, ein Jahr mit Gott. Ein Jahr in seiner Gegenwart. Ein Jahr an seinem Herzen. Und nicht, oh, schon wieder ein Jahr weg. Der erste Punkt, den ich euch mit auf den Weg geben möchte, die Aufrichtigkeit. Was bedeutet das, aufrichtig zu sein? In Sprüche 2, Vers 7 und 8 steht, dem Aufrichtigen hält er, also Gott, Hilfe bereit. Und für die Redlichen ist er ein Schild. Um die Wege des Rechtes zu bewahren, beschützt er die, die ihm treu sind. Ich denke, für mich ist es ganz ein wichtiger Abschnitt, auch für mein Leben selbst. Ich habe das immer wieder auch im Gottesdienst gesagt, im Reich Gottes gibt es keinen Trick, um in den Himmel zu kommen, außer einen. Und das ist der Trick, aufrichtig zu sein. Alle anderen Tricks funktionieren nicht, kann ich euch garantieren. Aber der funktioniert. Aber es ist auch kein Trick. Es hat mit Arbeit und Bereitschaft zu tun. In der Luther-Übersetzung heißt es ein wenig anders. Dort heißt es, er lässt es dem Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Und nun würde ich euch gerne hineinnehmen in die Geschichte des Alten Testamentes. Ich habe eigentlich vorgehabt, den ganzen Text vorzulesen, aber das ist zu viel für heute Abend. Aber ihr könnt zu Hause nachlesen. Lest mal den 1. Mose 39. Das ist die Geschichte von Josef, als er an den Hof von Potiphar kam und dort eigentlich erfolgreich wurde aufgrund seiner Aufrichtigkeit. Und wie dann die Frau des Potiphars kam und ihn um den Finger wickeln wollte und sagen wollte, komm, schlaf mit mir, du bist ein schöner junger Mann, ist doch schade für dich. Komm. Und der Josef hat Nein gesagt. Und selbst als die Chance, da wären die meisten Männer schwach geworden. Ich denke, die Frau des Potiphars war keine Wüste, hat er sich losgerissen und ist geflohen. Was hat er damit bezahlt oder dafür? Er wurde eingesperrt ins Gefängnis und wurde viele, viele Jahre vergessen. Und wisst ihr was? In seinem Herzen ist er aufrichtig geblieben. Er hatte schon Fragen an Gott. Warum? Wieso? Aber als die beiden Männer diese Träume hatten, hat er ihnen geholfen. Als der Pharao diesen Traum hat, hat er ihm geholfen. Und hat ihm eigentlich das Leben gerettet und dem ganzen Volk Ägypten und der ganzen Region, dass sie von dieser Hungersnot nicht zu leiden hätten. Das ist der erste Josef, den ich euch als aufrichtigen Menschen wirklich ans Herz legen möchte. Es gibt einen zweiten Josef, den hatten wir in der Weihnachtsgeschichte. Er ist mit einem jungen, hübschen Mädchen unterwegs. Ah, die Maria, die ist einfach so. Und jetzt ist sie plötzlich schwanger. und niemand weiß wer und warum. Und könnte es nicht sein, dass es da noch einen anderen gegeben hat? Ich glaube, ich mache mich aus dem Staub. Josef, vom Engel angewiesen, ist aufrichtig geblieben in seinem Glauben. Vielmehr wissen wir von ihm nicht. Und dann wurde ich in Vorbereitung noch an Josef von Arimathia erinnert, der sein Felsengrab für Jesus hingegeben hat. Das ist also Punkt 1 und der ist sehr wichtig, aufrichtig. Punkt 2 ist gerade in der heutigen Zeit manchmal sehr schwierig, manchmal auch für mich. Der Punkt 2 heißt, such den Frieden. Manchmal würde ich schon gerne, weißt du, wenigstens mit Worten den Leuten sagen, wo der Bartli den Most holt. Die sind ja manchmal sowas von, ich sag's nicht. Römer 12, Vers 14 steht, segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. In Römer 12, Vers 18, einige Verse weiter heißt es, soweit es irgendwie möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Warum ist das so wichtig? Wenn du nach Rache suchst, wird der Streit auf dich zurückfallen. Die Spirale des Hasses, der Gewalt wird sich weiterdrehen. Niemand kann dich stoppen. Wenn du aber den Frieden suchst, wird der Friede auf dich zurückfallen. Und die Spirale von Hass und Gewalt kann gestoppt werden. Und du wirst frei sein von aller Schuld. Dieser Friede wird es dir auch ermöglichen, mit deiner eigenen Vergangenheit Frieden zu schließen. Frieden zu schließen mit den Dingen, die in deinem Leben nicht gut gelaufen sind. Gibt es Dinge, die in deinem Leben nicht gut gelaufen sind? Ich denke schon. Das sind die Stellen, die wir gerne mit Tippex durchgeputzt hätten, aber unter dem Tippex steht es immer noch. Und man weiß, da ist ein dunkler Fleck, der jetzt einfach durchgeputzt ist, der aber immer noch da ist. Und darum ist es auch so wichtig, mit der eigenen Vergangenheit Frieden zu schließen, weil das uns freisetzt, Neues zu wagen, frei zu sein, mutig vorwärts zu gehen und Verantwortung im Leben zu übernehmen. Und nun komme ich zum dritten Punkt, der ist vielleicht auch etwas hervor- oder herausfordernd. Er heißt bei mir, sei fleißig und übernimm Verantwortung. In Sprüche 6 bis 9 heißt es, geh zur Ameise, du Fauler, sieh, was sie tut und lerne von ihr. Kein Vorgesetzter treibt sie an, doch sorgt sie im Sommer für Nahrung, sammelt ihre Vorräte zur Erntezeit. Wie lange willst du noch liegen, du Fauler? Wann stehst du endlich auf? Ja, was meint ihr, eine Ameise, die im Sommer sammelt, wird die im Winter von dem essen, was sie gesammelt hat? Wahrscheinlich nicht, weil sie in der Zwischenzeit gestorben ist. Bei den Bienen ist das dasselbe. Da sammeln Bienen im Sommer für die Nachkommen, die dann mal kommen werden. Und sie machen das, ohne eigenen Profit zu haben, weil sie wissen, dass es zu ihrer Berufung gehört. In Sprüchen heißt es dann weiter, wer nichts tut, ist ein Faulpelz. Wird es nie zu etwas bringen. Und so erwarten wir manchmal, dass das Schlaraffenland kommt und wir sind dann enttäuscht, wenn unsere Teller leer bleiben. Und ich denke, auch da haben wir ein großes Missverständnis im Leben von vielen Christen, dass sie glauben, dass sie ihr Leben nicht steuern können. Dass sie sich einfach hinsetzen und sagen, lieber Vater im Himmel, mach jetzt einfach, dass alles gut herauskommt. Und dass dann Gott, wenn ich nicht steuere, automatisch das Lenkrad in die Hand nimmt. Ich denke, das ist ein ganz großer Irrtum. Und wenn du mir nicht glaubst, dann versuch's doch mal. Setz dich am Morgen früh, am Sonntagmorgen früh in dein Auto. Aber bitte auf den Beifahrersitz. Und warte darauf, bis du dort ankommst, wo du hin möchtest. Im Gottesdienst, in der Gemeinde. Was meint ihr, wie lange müsst ihr warten? Ja, aber wenn ich jetzt ganz fest bete, dann. Wenn ich jetzt ganz fromm bin und alle meine Sünden bekenne, dann. Der liebe Gott weiß doch, dass du in den Gottesdienst willst. Warum im Himmelswillen macht er nichts? Und macht es, dass das Auto fährt und dich in den Gottesdienst bringt. Das ist ganz einfach, weil du es tun kannst und er dir die Möglichkeiten gegeben hat, es zu tun. Und du es tun sollst, weil es zu deinen Aufgaben gehört. Und weil es du tun musst, weil es sonst nicht geschieht. Und du kannst Gott keine Schuld geben, wenn du am Morgen, am Sonntagmorgen nicht im Gottesdienst ankommst. Er wird dich nie zwingen, aber er wird dich auch nur ganz selten dahin fahren. Ich würde vermuten, wahrscheinlich nie. Lass es mich noch auf eine andere Weise etwas verdeutlichen. Wenn ich in mein Auto steige, dann sitze ich auf den Fahrersitz. Und was mache ich als nächstes? Ich schaue, ob der Sitz in richtiger Position ist. Ich kontrolliere die Rückspiegel. Ich lege meinen Sicherheitsgurt an. Ich stecke den Zündschlüssel ein. Jetzt muss ich sogar Elsbeth noch anbinden, weil sie es nicht kann mit ihrem Gestaltli da. Muss ich auch noch schauen oder die Kinder anbinden da in diesen super Gestellen da. Dann kontrolliere ich nochmals, dann stehe ich auf die Kupplung und auf die Bremse, drehe den Zündschlüssel und ein bisschen aufs Gas und schon läuft der Motor. Wow! Aber bin ich damit schon am Ziel? Ich habe erst den Motor gestartet. Und jetzt gibt es einige kleine Schritte und ich erzähle euch, wie ich das gerne mache, wenn ich alleine unterwegs bin, also niemand sonst im Auto ist, dann genieße ich das ganz besonders, weil ich dann mit meinem himmlischen Vater fahre. Ich bin am Steuerrad und ich bin in Verantwortung. Als Pilot sagt man, ich bin in control, I am in control. Oder my control, ich übernehme die Kontrolle. Im Auto muss ich das nicht sagen. Aber ich weiß, neben mir sitzt der Chef der weltgrößten Firma. Jesus Christus. Er sitzt neben mir und er wünscht sich eine gute und angenehme Fahrt. Und ich wünsche ich ihm auch. Also er sitzt neben mir auf der Beifahrersitz, ich wünsche ihm eine gute Reise und ich kümmere mich um die Details. Und die Details sind, in welche Richtung geht es, wo ist die richtige Abzweigung und welche Geschwindigkeiten muss ich anhalten. Wo sind die Fußgänger, die über die Straße gehen müssen? Freundliches Lächeln, ein Handzeichen, so wie er es machen würde. Denn er ist der Chef. Ich übernehme also Verantwortung. Verantwortung für das, was ich tun kann und was ich tun soll. Und dass wir am richtigen Ort zur richtigen Zeit ankommen und dass möglichst kein Unfall passiert, das lasse ich in der Hand meines Chefs, solange ich meine Verantwortung wahrgenommen habe. Wie gesagt, ich schätze es sehr, so mit Gott unterwegs zu sein. Und wenn ich dann auf der Autobahn bin und es etwas ruhiger wird mit dem Kontrollieren, dann fange ich an, mit ihm zu reden. Und ich weiß, keiner außer er hört mir zu. Und oft schmunzle ich darüber, was ich ihm zu sagen habe. Über meine Ängste, über meine Sorgen. Und dann kommt mir in den Sinn, dass er das alles ja schon kennt. Und dass ich nicht so sorgen- und orientiert leben soll. Und dann beginnt etwas anderes Raum zu gewinnen. Nämlich das Danke sagen. Danke für meine Familie. Danke für meine Freunde. Danke auch für den Polizist, der mir 50 Franken Buße aufgebrummt hat, weil ich ein paar Minuten zu lange auf dem Parkplatz stand. Danke für die Mitmenschen, die mich als Feind betrachten, denen ich aber in Friede und Freundlichkeit begegnen darf. Gott möge mich und meine Menschen mit Sanftmut segnen, damit es Frieden werde auf dieser Welt. Und hier kommt etwas ganz Wichtiges zum Tragen. Das spüre ich selber auch. Vor allem, weil ich ja geschickt bin, auch technisch noch, habe ich oft den Eindruck, kann ich selber machen. Mache ich doch selbst. Das kriege ich schon hin. Aber kann ich wirklich Gott vertrauen? Was bedeutet das eigentlich, Gott vertrauen können? Ist noch schwierig zu beschreiben. Und darum habe ich für mich es versucht, umgekehrt zu machen, nämlich aufzuschreiben, was es bedeutet, Gott nicht zu vertrauen. Was heißt es, Gott nicht zu vertrauen? Es heißt, Angst zu haben. Angst vor der Zukunft, Angst vor den Menschen, Angst auch vor Veränderungen, Angst vor einer falschen Entscheidung. Und solange uns die Angst auf unserer Festplatte das Programm bestimmt, haben wir es sehr schwierig. Du kannst leben mit der Angst, du kannst es lernen, mit der Angst zu leben. Aber ich kann dir eines versprechen, lustig ist das nicht. Aber du kannst versuchen, mit der Angst zu leben und seine Mauer um dich zu bauen und zu sagen, ja, gehört halt dazu. Aber es wird nicht lustig und es wird dir keine Freude geben. Du könntest auch versuchen, gegen die Angst anzukämpfen. Du könntest versuchen, sie zu ignorieren. Du könntest versuchen zu sagen, ja, Angst, mir kommt dieser Bibelvers in den Sinn und dann ist die Angst vorbei. Ja? Psalm 23, Angst ist vorbei. Du könntest aber auch versuchen, diesen Bug, heißt es im Computer, diesen Fehler, der nicht von Gott ist, weil Angst ist nicht in der Liebe und ist auch nicht von Gott. Diesen Fehler, der in deinem Operating System ist, den korrigieren zu lassen. Durch eine richtige Information zu überschreiben. Manchmal ist in der Technik die Harddisk so kaputt, dass es nur noch hilft, sie durch eine neue zu ersetzen oder sie von Grund auf zu formatieren und neu aufzusetzen. In unserem Leben ist das zum Glück nicht so. Wir haben die Möglichkeit, Korrektur anzunehmen. Auf Gott zu vertrauen heißt, zu vertrauen, dass er bereit ist und dass er möchte, dass unser Leben sich verändert. Hin zum Guten. Ihm zu vertrauen, dass es in seiner Macht steht und dass er will, dass es dir gut geht. Und dass er dich nicht als Objekt sieht, als einen, der halt auch noch zur Gemeinde gehört und einer, der auch noch zu den Jüngern gehört und einer, der auch noch den Zehnten zahlt oder weiß ich was, sondern einer, der berufen ist, ein Jünger Jesu zu sein. Der in seinem Alltag etwas die Welt sehen lässt, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein. Sehr oft erlebe ich aber Christen, bei denen ist das Gottvertrauen so weit, dass sie nichts tun und einfach warten, bis der Sturm vorüber ist. Sie bringen sich in Deckung, sie schweigen und warten. Und warten. Und warten. Und warten heute immer noch. Weil der Sturm ist immer noch da. Habt ihr gewusst, dass man auch im Sturm, wenn man die Segel setzt, gegen den Wind ankommen kann? Im größten Sturm, ich habe das mal erlebt, auf dem Bodensee, 65. Wir haben die Segel nicht ganz hochgezogen, weil die wären sonst zerrissen. Aber wir sind aufgekreuzt und wir sind dahin gefahren, wo wir hinfahren wollten. Wir haben am Anfang des Gottesdienstes davon gesprochen, dass unsere Leben eben so eine Art Festplatte ist und dass wir diesen Bug, diesen Fehler, dass wir den doch, der in unserem Grundmuster ist, dass wir den doch nach Möglichkeit versuchen zu korrigieren. Schlechte Erfahrungen und Erlebnisse, manchmal auch nur schlechte Nachrichten, die in unser Leben eindringen oder einen Film, den wir angeschaut haben, macht uns voll von schlechten Informationen, die es einfach so auf unsere Harddisk spült. Wenn ihr das nicht glaubt, lest jeden Tag nur mal 20 Minuten. Ihr werdet ganz viel Grümpel in eurem Leben haben. Wenn sich aber so ein Fehler einschleicht, dann sollte er, oder ich sage sogar so, dann muss er korrigiert werden. Weil sonst läuft dieser Fehler weiter und er multipliziert sich wie die Computerviren. Und die Computerviren funktionieren ja wie die richtigen Viren. Weil wenn ich sie habe und jemand in meine Nähe kommt, könnte er auch davon abbekommen. Und wenn ich solche negative Informationsviren in meinem Leben habe, könnte es sein, dass auch meine Familie davon was abbekommt. Es genügt nicht, diese Dinge irgendwann zu korrigieren, sondern ich denke, es ist wichtig, dass wir das, sobald wir es erkannt haben, dass wir versuchen, diese Fehler zu korrigieren, weil sonst multiplizieren sie sich. Und noch etwas zum Schluss. Es kann sein, dass du dir jetzt alles angehört hast und denkst, ja, das war eine gar nicht so schlechte Predigt, aber so schlecht habe ich das in meinem Leben ja auch nicht gemacht. Warum sollte ich mich ändern? Warum sollte ich vom 2022 etwas Besseres erfahren? Warum sollte 2022 besser werden als 2021? Wisst ihr warum? Weil Gott es verheißen hat. Dem Aufrichtigen lässt er es gelingen. Und du hast deine Zukunft, dein Leben in deinen Händen. Es liegt jetzt ganz allein bei dir. Zu 100%. Denn Gott hat seine 100% bereits gegeben. Jetzt ist dein Einsatz gefragt. Noch eine kleine Geschichte aus dem Talmud. Da gibt es eine Stelle, die heißt: Am Tag vor deinem Tod kehre um. Talmud ist so wie Sprüche, oder? Die Sprüche, die wir kennen. Und ein Gelehrter hat das in den Talmud geschrieben. Ein Tag vor deinem Tod kehre um. Und die Schüler haben dann den Rabbi gefragt, was soll dieser Spruch? Der macht doch keinen Sinn. Wie soll ich wissen, wann der Tag vor meinem Tod ist? Und der Rabbi hat gesagt, eben. Weil wir es nicht wissen, kehre zur Sicherheit heute um. Das war die Anweisung des Rabbis. Kehre zur Sicherheit heute um. Und das möchte ich euch allen mit auf den Weg geben. Kehre zur Sicherheit heute um. Im Angesicht des Todes wird unser Denken nämlich plötzlich ganz klar. Habt ihr das schon gemerkt? Menschen, die wissen, der Tod kommt in den nächsten Tagen oder Stunden, die haben ein ganz klares Denken. Die wissen plötzlich, was wichtig ist. Wenn wir so letzte Worte anschauen von berühmten Persönlichkeiten, müsst ihr euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die merken plötzlich, was wichtig ist. Sogar Steve Jobs, der Gründer von Apple, in den letzten Stunden so viel von Weisheit, aber ohne Gott. Es gibt keine Alternative. Ausreden haben keinen Wert. Es geht darum, dass wir Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen heißt auch, sich von der Illusion zu trennen, dass andere für meine Lebensumstände verantwortlich sind. Du hast vielleicht nicht alle Möglichkeiten, dein Leben anders zu gestalten. Aber wenn du gut zugehört hast, weißt du, dass du die Chance hast, die Richtung zu bestimmen und deine Haltung, deine Attitude, wie es heißt, zu bestimmen, wie du zu den Schwierigkeiten in deinem Leben stehst. Und statt dich mit dem Wind treiben zu lassen oder dein Schiff im Hafen im sicheren angebunden zu lassen, könntest du es lernen, die Schwierigkeiten als Herausforderung zu sehen. Und mit anderen zusammen vielleicht lernen, wie man gegen den Wind aufkreuzen kann. Es gibt niemand, dem du die Schuld für dein Versagen geben kannst. Es ist alles immer nur Ausrede. Und es gibt auch niemand, der dir helfen kann, das zu ändern. Die einzige Person, die dir helfen kann, bist du selbst im Angesicht Gottes. Denn Gott lässt es dem Aufrichtigen gelingen.